Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 288. Es ist der 28.3. Und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Hallo.
Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da gab es ja ein Event of the Zone im wunderschönen Gibraltar, auf das wir jetzt ein bisschen näher eingehen werden. Wir gehen einfach mal so ein bisschen chronologisch vor. Der erste Kampf, der im Stream zu sehen war bei The Zone, war Erik Pfeiffer gegen Nick Webb, Samira. Wir hatten ja eigentlich letzte Woche gesagt, dass wir da Erik Pfeiffer schon vielleicht wahrscheinlich siegen sehen. Ja. Was passierte dann?
Ja, da haben wir komplett falsch gelegen, leider, bei Erik Pfeiffer gegen Nick Webb. Eigentlich war ich echt schockiert, als ich ihn da so im Ring sah. Also ich meine, der Kampf ging ja nicht so lange, der ging nur zwei Runden. In der zweiten Runde hat Nick Webb durch TKO gewonnen und im Endeffekt hat Pfeiffer so angefangen, dass er sich da hingestellt hat, sah irgendwie, finde ich, für mich schon echt bisschen verunsichert aus, weil Nick Webb so auf ihn ein bisschen zugestürmt ist, halt so ein bisschen natürlich aktiver war. Er war ja auch der größere Boxer, hat so schnell den K.O. gesucht, hatte man das Gefühl. Die Rechte hat auch immer, hat ganz gut getroffen von Nick Webb. Erik Pfeiffer war auch ohne sein Team da, also ohne sein Team von EC Boxing aus Hamburg. Er hat sich ja auch mit Dillian White und seinem Team da in Portugal auf diesen Kampf vorbereitet und trotzdem war halt sein Team nicht da. Da waren halt welche von Dillian White in seiner Ecke, was vielleicht auch nicht unbedingt so vorteilhaft ist, wenn man eigentlich den wichtigsten Kampf seiner Karriere hatte, würde ich mal sagen. Zumindest den größten Prüfstein, den schwersten Kampf. Und ja, also erste Runde, er hat einfach gar nicht geboxt so. Also ich finde, er sah wirklich verunsichert aus, weil Nick Webb auf ihn zugestürmt ist. Und in der zweiten Runde, ja, wurde er dann angezählt, ist dann auch mal runter, hat gekniet. Er wurde, glaube ich, dreimal angezählt insgesamt in der dritten Runde, was ja echt schon viel ist. Und beim dritten Mal hat der Ringrichter dann abgebrochen, aber er war jetzt auch nicht so komplett weg oder so. Er war natürlich angebimmelt und so, aber es war jetzt nicht so, dass er da irgendwie lag und komplett weg war. Ich finde, man hat irgendwie auch so ein bisschen seinen Kampfgeist vielleicht vermisst und so, zumindest ich. Also ich weiß es nicht. Ich hatte so das Gefühl, dass er irgendwie auch schon in der ersten Runde nicht so wirklich Lust hatte, in dem Ring zu stehen, auch kein Konzept da hatte, gar nicht angefangen hat zu boxen, obwohl er eigentlich auf jeden Fall der technisch bessere Boxer ist. Also ich meine, Nick Webb ist jetzt auch kein Mann, der unschlagbar ist oder halt jetzt so eine Über-K.O.-Quote hat. Klar, nicht so schlecht, so 68%, jetzt natürlich noch aufpoliert und so. Aber gegen David Allen, ich meine, David Allen hat ihn auch in der vierten Runde K.O. geschlagen. Und ja, also ich meine, der lag natürlich sonst im Kampf auch recht weit zurück sonst. Aber ich meine, trotzdem ist jetzt nicht so, dass der unbesiegbar ist. Also ich, wenn er sich gegen den eine fängt, hätte er sich vielleicht auch von Erik Pfeiffer vielleicht eine fangen können. Zumindest technisch hätte er ihn ausboxen müssen, langboxen müssen, beweglicher sein. Ich meine, eigentlich hat er gar nichts gezeigt. Es war eigentlich eine große, große Enttäuschung. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum man da ohne sein Team zu seinem wichtigsten Kampf seiner Karriere anreist und quasi damit seine Karriere wegschmeißt beziehungsweise beendet. Weil wenn du da schon nicht mithalten kannst beziehungsweise so deklassiert wirst, und das ist jetzt noch nicht mal irgendwie Weltniveau oder so, dann muss man sich halt schon fragen, was soll da jetzt überhaupt noch kommen? Also so, er hat jetzt 8 Kämpfe so, wurde halt extrem deklassiert in der zweiten Runde. Eigentlich kann er seine Karriere jetzt entweder beenden oder er wird jetzt noch als Journeyman hinhalten für andere, die ihren Kampfrekord aufplustern wollen. Aber ich weiß nicht, wie Robert das jetzt, empfandest du denn Erik Pfeiffers Einsatz? Vielleicht bin ich auch zu hart, weil ich so enttäuscht war, weil ich so viel von ihm erwartet habe.
Während des Kampfes von Ted Cheeseman gegen James Metcalf wurden ja da auch die Umstände quasi nochmal erläutert, wie es überhaupt dazu kam, weil dieser Kampf wurde ja auch relativ kurzfristig angesetzt. Das war ja, glaube ich, ursprünglich gar nicht geplant. Ursprünglich hieß es ja nur, dass Pfeiffer ins Trainingscamp nach Portugal zu Dillian White soll, um halt White auf den Kampf gegen Povetkin vorzubereiten. Ich meine, ähnliche Größe wie Povetkin, entsprechend ist er natürlich da ein guter Einsatz gewesen. Aber was du mit der Deklassierung meinst, ja, das kann ich schon in dem Sinne schon sehr nachvollziehen. Ich möchte jetzt mal das Bullshit-Bingo bedienen. Irgendwann im Laufe des Abends, ich glaube, das war bei dem Kampf von Wardley gewesen, da fiel der Satz, du kannst ein K.O. nicht mit der Brechstange erzwingen. Aber genau das hat Webb ja gemacht. Der ist ja losgegangen, hat einfach wild drauf losgegangen, irgendwelche Schwinger gemacht, die noch nicht mal besonders sauber waren, ja, oder sehr präzise waren. Das waren einfach nur wilde Schwinger, und gegen die konnte der, da bin ich auch vollkommen bei dir, deutlich technisch bessere Erik Pfeiffer, da hat er keine Antwort drauf gehabt. Und das fand ich wirklich schon sehr bedenklich. Jetzt kannst du natürlich
immer nach außen... Ja, aber gerade weil er auch im Camp von Dillian White war. Ich meine, deswegen hatte man ja noch höhere Erwartungen. Ich zumindest. Ich denke so, wenn er sich mit Dillian White schon auf den Kampf vorbereitet, dann muss er doch noch besser auftreten als sonst, oder? Also sonst hat das Camp halt nichts gebracht irgendwie. Oder er wurde da schon irgendwie auf die Bretter geschickt und war deswegen so ein bisschen, weiß ich nicht, so zurückhaltend.
Keine Ahnung, ich bediene jetzt einfach mal so eine Standardentschuldigung. Er hat seit November 2019 nicht mehr im Ring gestanden, hatte Ringrost. Ach, keine Ahnung.
Aber es ist ja schon merkwürdig. Ich meine, er ist ja doch schon ein relativ hochdekorierter Amateur, hat bei der WBS da mitgemacht und so und sah da auch wahrscheinlich auch eigentlich nie richtig fürchterlich aus. Dass der so untergeht, ist schon ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall.
Ja, sehr merkwürdig. Aber ich meine, auch wenn, wir haben ja alle verstanden, dass der Kampf kurzfristig ist, aber wenn du dich nicht fit fühlst, dann musst du so einen Kampf halt auch nicht annehmen. Ja. Und du weißt, dass danach deine gesamte Karriere zerstört ist. Und im Endeffekt ist es so. Deine Karriere als Schwergewichter ist damit zerstört nach so einem Kampf, weil das war keine WM oder so. Das war jetzt auch kein Übergegner. Das war ein Gegner, der machbar war. So, der ist auch schon mal K.O. gegangen, so hat schon verloren. Das war jetzt kein Mensch so, der hätte den technisch eigentlich besiegen müssen, so. Das ist einfach, das muss man echt so sagen. Und wo dann gesagt wurde, dass sein Team nicht da sein kann wegen den Einreisebestimmungen Gibraltar oder weil die alle arbeiten müssen. Ich habe jetzt mal
geguckt. Aber halb Portsmouth darf da sein, oder?
Ja, erstmal ist das eh schon komisch, so, weil man muss ja auch so einen Kampf auch nicht annehmen, wenn nicht mal dein Team da ist. Ich meine, gerade, da wurde ja auch gesagt, dass Pfeiffer so ein bisschen sensibler Boxer ist und so und auch so eine gute Umgebung braucht. Und da kann ein Team in der Ecke schon, da macht es extrem viel aus, ob du dann deinen Trainer in der Ecke hast oder irgendwelche Leute, die du gerade mal kennengelernt hast. Und vielleicht weiß man auch nicht, wie die Beziehungen da so sind. Aber auf jeden Fall, gibt es in Gibraltar auf jeden Fall beim Auswärtigen Amt steht, der Stand ist vom 28.03. unverändert seit 26.03., dass es halt eine Quarantäne gibt, eine zehntägige Quarantäne, wenn man einreist. Aber wenn der Test irgendwie negativ ist, dann kann halt diese Quarantäne am fünften Tag der Einreise vorzeitig beendet werden, also beim Negativtest. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie kurzfristig er den Kampf dann angenommen hat, dass da kein Team anreisen kann, aber ich meine, 5 Tage in Quarantäne gehen kann man ja schon von einem Team erwarten, ist jetzt auch nicht unmöglich, zumindest von einem Trainer oder so. Also ich weiß, also ich finde es halt eigentlich unverantwortlich, den wichtigsten Kampf, ich hätte meine Karriere halt nicht so weggeschmissen, sagen wir mal so. Es ist einfach so, jetzt kommt nichts mehr, so nichts Großes kommt mehr und es tut mir einfach leid für so einen guten Amateurboxer, dass der sich jetzt alles verbaut hat. So.
Ja, es kam mir vor, als würden die das irgendwie mit Gewalt machen, weil der war ja schon auf irgendwie stand, also Pfeiffer stand ja schon auf dem Plakat irgendwo in England. Und die dann nicht so zustande kamen in der Corona-Zeit, oder die Kämpfe kamen ja nicht irgendwie zustande, soweit ich mich erinnere, und das fand ich auch schon irgendwie strange, und den, also ich weiß nicht, mit aller Macht dahin zu schicken, um ihn, also irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen merkwürdig.
Um vielleicht kurz einzuspringen, bei dem Thema, wo du sagst, wegen dem Team, wegen 5 Tage Quarantäne, Ich glaube, das ist kein Problem, wenn du hauptberuflich Team bist.
Ja, aber sind die nicht hauptberuflich? Also der Boxtrainer, weiß ich jetzt nicht, ob der noch alles anderes macht, aber ich glaube, er ist schon hauptberuflich Boxtrainer.
Glaubst du das wirklich? Ich weiß es nicht.
Ich meine, der muss ja jeden Tag mit seinen Schützlingen Training machen. Boxer trainieren zweimal am Tag. Ich meine, was macht er denn sonst noch? Also
EC-Boxing ist nicht groß. Was verdienst du da? Ich glaube nicht, dass da einer von denen bei ist, der... Ich glaube, Anfang des Jahres war es doch auch so gewesen, dass Jaylan den Großteil auch seiner Boxer freigestellt hat. Ich glaube, davon denen wird auch keiner ein festes Gehalt zurzeit beziehen. Also von was leben die?
Naja, du kannst, glaube ich, einreisen, wenn du nachweisen kannst, dass du aus beruflichen Gründen einreisen darfst. Und das wäre ja möglich gewesen. Weil wenn du da einen Boxer zu betreuen hast, dann kannst du das auch mit einem Vertrag nachweisen. Also das, glaube ich, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. So, da musst du vielleicht auch gar nicht dein komplettes Gehalt jetzt nur über den Boxsport beziehen, aber du musst nachweisen, dass du halt wichtig bist. So.
Okay, aber wenn du jetzt hauptberuflich Büroangestellter bist und weißt, okay, ich habe jetzt... ich muss meinen Boxer in Gibraltar betreuen, dann kann es aber sein, dass der dann nicht hin kann, weil der Arbeitgeber sagt, nee, wir haben hier noch eine Woche lang Arbeit zu tun, du kannst da nicht hin.
Ja, genau, das kann sein. Klar, wenn die Leute dann wirklich noch woanders arbeiten, aber dann muss man sich halt noch mehr fragen, wer hat ihn gezwungen, diesen Kampf anzunehmen und wie unprofessionell ist dieses ganze Team dann überhaupt da reingegangen? Also ich meine, das macht es ja nicht besser, oder? Also macht es die Geschichte besser von diesem Verlauf von dem Kampf? Ich finde, es macht es noch schlimmer. Also, man investiert ja auch Geld in so eine Karriere, ne? Also, und dann erhofft man sich ja, dass man irgendwann das Geld vielleicht mal so teilweise zurückbekommt. Aber jetzt wird man dieses Geld erst recht nie irgendwie zurückbekommen, weil so viel Geld gegen Nick Webb kann man gar nicht verdient haben. Und größere Zahltage werden halt jetzt nicht mehr kommen. So. Also, ich weiß nicht, außer Erik Pfeiffer macht jetzt eine Gratwanderung, aber sieht halt nicht so aus. Und ich finde. Also ich finde das sehr merkwürdig. Also vielleicht musste er vertraglich so einen Kampf annehmen. Vielleicht ist es so in seinem Vertrag, dass er da hätte nicht so leicht aussteigen können und war zwar quasi vertraglich gezwungen, den anzunehmen. Aber dann hat auch das ganze Team mit einer Niederlage gerechnet, muss man halt so sagen. Dann haben sie das in Kauf genommen, dass er diesen Kampf verliert, weil er nicht 100% auf diesen Kampf vorbereitet war, nicht alles gestimmt hat und man wusste das einfach vorher. Und das macht die ganze Geschichte noch trauriger, weil die Boxfans in Deutschland haben eh schon sehr wenig Freude so an irgendwelchen Boxern und so gewinnt man die Gunst der Boxfans auch nicht, weil man ist dadurch nur noch mehr enttäuscht und ja, ich finde das halt sehr traurig so, nicht auch für den Boxer, aber auch für die deutschen Boxfans, weil man sieht halt immer nur noch irgendwelche deutschen Boxer, die im Ausland verprügelt werden. Und ich meine, wer soll sich dann überhaupt noch für den deutschen Boxsport interessieren? So.
Wahre Worte.
So ist es. Gut, ich denke, damit wäre zu diesem Kampf zumindest alles gesagt. Kommen wir noch zum Mann, den man zumindest erwähnen sollte, aufgrund seines Vaters und... Ich denke eher weniger aufgrund der Leistung, die er da im Ring gezeigt hat. Und zwar der Sohn von Legende Ricky Hatton, Campbell Hatton, hat sein Debüt gegeben, auch auf der Card. Er kämpfte gegen einen Spanier namens Jesus Ruiz. Ja, also ich glaube, um es zusammenzufassen, ich weiß nicht, die optische Ähnlichkeit ist vorhanden, auch Tattoos waren da. Aber so boxerisch fand ich das doch schon sehr überschaubar, was Campbell Hatton da gezeigt hat. Ich kann mir in seinem Fall eigentlich nicht vorstellen, dass er eine ähnliche Karriere wie der Vater hinlegt, weil er hat sehr spät mit dem Boxen begonnen, was man auch durchaus im Ring sah, so an seinen motorischen Fähigkeiten. Das war alles nicht so toll und dementsprechend quälte er sich dann mehr oder weniger auch gegen Jesus Ruiz über die 4 Runden. Er war am Ende ziemlich fertig, also auch Minuten nach dem Interview, nach dem Kampf gab es ein Interview und da war er auch immer noch verheerend am Pumpen. Also wenn da nicht irgendwie ein Wunder geschieht oder er wirklich die nächsten 5 Jahre irgendwie beim Top-Trainer in einem guten Gym irgendwo verbringt, glaube ich nicht, dass wir da eine große Profikarriere erwarten dürfen. Sicherlich wird die Gegnerschaft entsprechend sein. Der wird dann auch irgendwann, was weiß ich, 20-0 sein oder so. Aber wenn es da gegen gute Leute geht, glaube ich, wird es sehr schnell aufhören. Ich hoffe, ich irre mich, aber so, wenn man sich den Jungen so im Ring angeschaut hat, er hat sicherlich seine Berechtigung als Profiboxer, keine Frage, aber ob es da wirklich zu hören reicht, also ich habe da ganz, ganz große Fragezeichen, wenn da kein Wunder geschieht.
So wie du das gerade beschrieben hast, klingt das eher fast schon wie die Beschreibung von Fabio Wardley.
Ja, aber da sind wir noch nicht. Ich will auch noch was zu helfen.
Aber das klingt wirklich so gleich, oder? Ich muss ihn ein
bisschen in Schutz nehmen. Nee, die beiden haben schon anders geboxt. Also bei Campbell hätten...
Ganz andere Kaliber.
Ja, aber so wie du es halt beschrieben hast, so für Höheres. Aber da gehen wir ja dann gleich drauf ein.
Ja, aber man darf jetzt auch nicht übertreiben. Also das war echt der erste Kampf. Natürlich, man hat halt gesehen, dass Campbell den Gegner unbedingt auch vorzeitig besiegen wollte. Und der war halt schon eine harte Nuss, muss man auch sagen. Das ist jetzt auch keiner, der ganz schnell immer umfällt. Ich glaube, er ist auch nur einmal vorzeitig K.O. gegangen in seiner Karriere. Sonst hat er in 11 Kämpfen ja natürlich alle verloren, aber auch immer die Punkte auch überstanden, so die Runden, entweder 4 oder 6. Also ist jetzt auch keiner, der sich wirklich ganz leicht immer hinlegt.
Nein.
Deswegen hat er halt auch so ein bisschen überpaced halt, der Campbell. So, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Natürlich sieht man, dass er den Boxsport halt spät begonnen hat, also mit 20 oder so haben sie gesagt, davor wollte er Fußballer werden, hat sich dann spät umentschieden, wurde von Matthew Hatton gecoacht, also seinem Onkel, und ja, also ich meine, er hat schon gezeigt, dass er so ein bisschen was kann, so auch Kombination und so, aber diese Puste, dass die ihm die weg war, ich glaube, das hatte wirklich auch damit zu tun, dass er extrem nervös war, und man darf halt auch nicht vergessen, was für einen Druck auf dem gelastet hat. Also mit so einem Namen, da Ricky Hatton sitzt da im Publikum, der Name Hatton, dann diese ganzen Fans, das ist ja eine Boxlegende, das ist wie wenn du der Sohn von Muhammad Ali wärst oder so, und dann musst du da halt deinen ersten Kampf machen, alle denken, du bist halt eine Wundermaschine. So, das ist halt wirklich, also das raubt, also diese Nervosität, man denkt es nicht, aber diese Nervosität, wenn du so nervös bist, dann hast du im Kampf keine Luft mehr, du kannst nicht atmen, du denkst, du kannst nicht mehr. Und deswegen hat er danach auch so extrem geatmet. Er hat ja auch im Interview gesagt, er war nicht zufrieden mit seiner Leistung, er kann viel mehr, und er war nervös, das hat er auch gesagt und das hat man gesehen, er war wirklich sehr angespannt. Und ich glaube, ich würde mich noch nicht ganz so früh festlegen. Natürlich ist er jetzt kein enormes Ausnahmetalent, was man jetzt so gesehen hat, aber das ist klar, wenn er so spät mit dem Boxen angefangen hat, es wäre jetzt sehr überraschend gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber ich würde noch abwarten, wie er sich so bei den nächsten Kämpfen, wenn der erste Druck so weg ist, sich weiterentwickelt und was da noch so kommt. Aber ja, natürlich lebt er natürlich auch von seiner Boxfamilie und so, aber wir müssen.
Ich meine, so eine Karriere wie Chavez Junior oder so ist vielleicht sicherlich möglich, aber dass er jetzt so Superstar-Potenzial wie sein Vater, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist sicherlich nett, so auf der Karte den so zu haben, weil der Vater war ja schon einfach Legende und hat die Massen der Fans so mit nach Vegas gebracht und so. Das war ja schon Wahnsinn, was Ricky Hatton an Menschenmassen mit in die USA gebracht hat, wenn er da gekämpft hat. Aber so, ich denke, dafür hat er einfach zu spät begonnen. Ne?
Ja, wahrscheinlich hat er sich lange distanziert, weil er einfach, wenn du so einen guten Vater hast, du weißt halt schon, du kannst da wahrscheinlich nie rankommen, egal wie gut du bist.
Eben.
Das ist einfach eine Legende. So. Selbst wenn der gut wäre, er wäre immer noch schlechter. So, das ist halt wirklich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, gibt's Söhne, die besser sind als ihre Väter beim Boxen?
Ja, Floyd Mayweather. Zum Beispiel jetzt so.
Aber ja, stimmt, das ist auf jeden Fall.
Aber wenige, aber der alte Mayweather war ja jetzt auch keine so eine Überlegende.
Nicht so eine Legende, ne? Ja. Aber es ist halt echt schwer für Söhne so. Aber
Sohn von einer Boxlegende, die ähnlich gut war, fällt mir eigentlich auch keiner ein.
Ja, Conor Benn, ne? Damit Nigel Benn, aber Nigel Benn war auch extrem, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Der ist auch eine Boxlegende so, und sagen wir mal so, also Nigel Benns Karriere ist natürlich, Conor Benns Karriere ist natürlich noch nicht um so, aber ich würde auch sagen, dass der Vater da bisher auf jeden Fall schon der technisch versiertere Boxer war. Und bisher
ähnlich wie bei Eubank zum Beispiel auch. Also der Sohn ist gut, ist ja gar keine Frage, aber der Vater war ja halt doch auch noch mal in einer anderen Liga so.
Das waren halt Legenden so. Die Söhne sind trotzdem gut, aber sie kommen da halt nicht ran so. Und das ist ist halt auch sehr schwer so, an dieses Master überhaupt ranzukratzen. Aber gucken wir, was mit dem noch wird.
Aber es ist eine spannende Sache auf jeden Fall. Ich denke, das ist nicht schlecht fürs Boxen. Ist auch ein Mann, den ich auf jeden Fall verfolgen werde, allein wegen dem Vater. Und er wird bestimmt auch auf etlichen englischen Cards irgendwie, weiß nicht, als dritter, vierter Mann immer zu sehen sein, weil ich denke, die Leute finden das sympathisch und es kommt gut an. Und warum nicht, ne? Und man wird sehen, wo die Reise hingeht. Ich denke, ja, die Umgebung wird schon passen. Und es sah auch körperlich gut aus, auch der Gegner war enorm trainiert. Also das ist natürlich immer schwer, gerade bei Spaniern. Finde ich es immer, die haben teilweise auch Leute, wo du denkst, das wären irgendwie Journeymans, wenn du einen Rekord siehst, aber die dann echt gute Leistung abliefern. Also ich habe, Spanier gibt es auf jeden Fall auch etliche gute Jungs, die einfach so unterm Radar fliegen. Ne? Also ganz schlecht wird er nicht gewesen sein. Ich fand den Gegner jetzt auch nicht so schlecht wie sein Rekord. Also man muss einfach abwarten, was da noch möglich ist.
Aber Hatton braucht auf jeden Fall eine bessere Deckung, wenn er nicht von irgendwelchen wirklich Punchern getroffen werden will. Der war schon so offen und Jesus Ruiz, der steht immer sehr gekrümmt. Aber er hat es gut durchgehalten, war klarer Punktsieg, aber ja, das war dazu zu dem Kampf. Können wir weitergehen.
Genau, und da kommen wir zu dem Kampf im Weltergewicht. Chris Kongo gegen Michael McKinson, beide ungeschlagen. Ich glaube, Kongo ging als leichter Favorit in den Kampf oder schon als Favorit. Aber der Kampf war dann brutal eng. Ich habe jetzt nicht wirklich mitgescored bei dem Kampf, ich habe ihn nur angeguckt und gedacht, es ist nicht so einfach, ne? Aber das Urteil hat dann doch Michael McKinson bekommen, zu Recht, denke ich, knapp, kann man schon geben. Und gewann dann nach Punkten, ja, also durchaus verdient und eigentlich ganz ansehnlicher Kampf. Aber viel mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Dann kommen wir noch zu dem Kampf im Superweltergewicht. Da kämpfte Ted Cheesyman gegen James Metcalf. Ja, Cheesyman, ja, was wollt ihr da zu dem Kampf was sagen? Es ging um den BBC Superweltergewicht-Titel. Auch ja, ein relativ enger und harter Kampf.
Eine Schlacht, oder?
Haben sich nichts geschenkt. Also, nee. Ja, beziehungsweise haben gut eingeschenkt.
Ja. Vom Niveau hat mir fast der Weltergewichtskampf davor besser gefallen, aber das war schon echt hart. Die haben sich schon ordentlich besorgt. Ne?
Ja, vor allem in der 11. Runde. Also es gab ja zwei Situationen, da dachtest du so, oh, jetzt hat Metcalf ihn. In einer Situation hast du gedacht, oh, jetzt hat Cheesyman ihn. Und in der 11. Runde war es auch nochmal so, dass Metcalf nochmal so gut durchkam und dann hat Cheesyman ihn mit einer Hand niedergestreckt. Das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Das Niveau war jetzt nicht so hoch. Man hat ja so überlegt, ob Cheesyman demnächst um eine Weltmeisterschaft boxt. Also da ist der, glaube ich, noch sehr weit von entfernt, gerade im Superwelter. Aber das war eine schöne, schöne Keilerei, muss man einfach sagen.
Zwei beides schöne Kämpfe auf ja, gutem Niveau und die halt auch von der Ansetzung schön eng waren, dann macht das Boxen auch Spaß. Gerade wenn die Ansetzungen so passen und da so Boxer sich auf Augenhöhe begegnen, was ja bei den Ansetzungen der Fall war, das macht immer Freude. Dann kommen wir eigentlich noch auf einen Kampf im Heavyweight zu sprechen. Fabio Wortley kämpfte gegen Eric Molina. Ja, Eric Molina, ein altes Schlachtross, der allerdings ja auch nur gegen wirklich Elite-Leute verloren hat. Also wenn man sich seine Niederlagen anguckt, gegen Wilder K.O. gegangen, gegen Joshua K.O. gegangen, Brazil, Hirgovic und jetzt eben Wortley. Ja, also Wortley gewann den Kampf in der 5. Runde. Wortley hat mir eigentlich sehr gut gefallen in den ersten Runden. Und ja, in der 5. hat er dann auch nochmal ordentlich einstecken müssen von Molina. Hatte Molina dann aber sehr schön erwischt. Und ja, was mir sehr gefallen hat bei Wortley, war so die Bewegungsablauf im Ring. Das wirkte alles irgendwie sehr rund, sehr geschmeidig, trotz seiner Körpergröße. Also hat mich schon gefallen, der Wortley. Und dann, ja, nichts vorwegzunehmen, aber Wortley sehe ich auf jeden Fall auch demnächst gerne mal in richtig großen Kämpfen, weil das war schon irgendwie, also er gefällt mir so, wie vom Style, wie er sich bewegt und so, das hat mir schon irgendwie sehr gefallen.
Findest du? Also ja. Klar, das war, da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung.
Er ist nicht so ein Boxroboter, ja, ich weiß nicht. Die Hände sind schon, das ist nicht so. Nicht so, ja, nicht so geschobene Hände, das wirkt alles, also wie er sich bewegt, relativ rund. Ich sage nicht, dass er der beste Lehrbuchboxer ist, das bestimmt nicht, aber das wirkte irgendwie nett, irgendwie rund.
Ja, was hat dir denn aber nicht lass gefallen, da jetzt mal oder? Jemanden kommen, der mal etwas stärker zuschlagen kann, dann ist diese mangelnde bis kaum vorhandene Deckung aber sehr, sehr anfällig.
Na, das ist sicherlich ein Problem, aber du musst aber auch erstmal Leute finden, die mit dem Wortley mitbrawlen wollen. Da gibt's ja auch nicht
Derek
so viele
Chisora. Der will sowieso mit jedem.
Ja. Also ob er jetzt gegen die ganz starken, ganz großen Leute gewinnt, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall, fand ich das schon eindrucksvoll. Also es kommt zumindest so dem Heavyweight-Boxer, so der mir gefällt, irgendwie nah. Weil ich fand, wie, halt die Bewegungsabläufe gefallen mir. Das wiegt ja nicht so wie so roboterhaft, sondern.
Aber ich kann dir zustimmen, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch so innerlich die ganze Zeit über die DAZN-Kommentatoren so geärgert, weil sie den so schlecht gemacht haben. Also ich fand das auch ein bisschen übertrieben. Natürlich habe ich verstanden, was sie meinten, weil sie haben halt gesagt, ja, der ist so arrogant und überheblich und haben ihn halt wirklich eigentlich echt schlecht gemacht, so weil ihnen halt dieser Stil nicht gefallen hat. Ne? Wer war das, Uli Hebel und Marc Bergmann? Aber das ist ja auch Geschmackssache.
Absolut.
Weil ich fand den Stil, ich finde den Stil halt unterhaltsam. Er ist wenigstens nicht langweilig und natürlich wissen wir alle, er ist jetzt nicht der Techniker schlechthin. Der hat ja auch erst mit 20 irgendwie durch so ein soziales Projekt oder Boxprojekt mit dem Boxen angefangen, hat auch vorher Fußball gespielt. Aber er ist echt ein schneller Typ. Er fintiert, er ist ein sehr spritziger Boxer, er ist beweglich. Er hatte Ricky Hatton als Betreuer in der Ecke so. Also er arbeitet auch mit echt erfahrenen Leuten so zusammen. Natürlich hat er eine hängende Deckung, aber gegen Erik Molina hat er wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Angst. Also die Gefahr ist halt, dass er immer diese hängende Deckung hat. Aber ich glaube nicht, dass er immer so boxt. Also wenn er da, also ich hoffe, dass
das
wenn
er. Das sollte er nicht.
Ja, genau, wenn er stärkere Gegner bekommt, dann wird er wahrscheinlich seine Deckung dann auch schon hochnehmen, aber wenn er merkt, so er kann das nehmen und das macht ihm nichts aus, dann boxt er halt locker, aber ich fand das ehrlich gesagt auch ansehnlich und unterhaltsam und im Interview war er auch nicht arrogant oder so, also ich, das ist, so ein Stil kommt immer arrogant rüber, das ist ja wie bei Floyd Mayweather, da sagen auch manche, er ist arrogant und so, aber ich meine, seine Bilanz spricht für ihn bis jetzt ungeschlagen. Also 11 Kämpfe, 10 durch K.O., ist ein spritziger Typ im Ring, zeigt keine Angst, also besser als jemand, der da irgendwie, wo du siehst, so wie Erik Pfeiffer, der da in den Ring geht und in der ersten Runde irgendwie denkst, so, der will den Kampf gleich wieder abbrechen oder umdrehen, so. Ich meine, der zeigt wenigstens, dass er da ist und dass er boxen will und dass er weiß, dass er den Kampf gewinnt und im Endeffekt hat er Recht behalten und das finde ich schon, das gehört zu so einer Kampfattitüde dazu, finde ich und deswegen.
Finde ich auch und er hat irgendwie so den gewissen eigenen Style, so der hat sich nicht so einen Style so aufzwingen lassen wahrscheinlich von irgendwie so einer Amateurschule, wo man irgendwie so Roboter teilweise wirkt, sondern das ist halt er, wie er gerne boxt irgendwie, so fühlt sich das an und das sah auch irgendwie natürlich und runter aus. Und ich glaube, er ist gar nicht einfach zu besiegen, weil um ihn hart zu wischen, muss man sich auch öffnen und irgendwie auch vielleicht mal den Brawl suchen mit ihm. Und ich sehe, also das muss man sich erst mal trauen mit dem Typ. Also ich weiß nicht. Also das ist schon, ich fand das schon recht eindrucksvoll. Und jetzt den Molina musst du auch erst mal in der 5. Runde wegmachen. Und ich weiß nicht, Molina fand ich jetzt auch nicht schlechter als gegen, also ich will nicht sagen, dass der irgendwie Schott ist oder so, weil die Leute, die Karriere verlief halt, wie sie verlief, aber ich meine, der hat gegen Joshua in der 3. verloren, gegen Wilder, gut, früher in der 9., das ist schon länger her, jetzt gegen Hirgovic, ja genau, in der 3., gegen Brasilien in der 8. Und wo Wardley den in der 5. stoppt, ich fand das gut. Und wenn man bedenkt, wie kurz Wardley erst boxt, ist auch noch nicht so alt, also das ist schon nett. Also
6 Jahre ungefähr, ja.
Ja, also das ist schon.
Ja, krasses Talent eigentlich, also sehr ehrgeizig, wenn du in 6 Jahren so boxt wie Wardley, also ja. Da bist du schon sehr talentiert, beziehungsweise sehr, dein Körper ist sehr athletisch und da hast du schon sehr gute Voraussetzungen, weil die meisten, die so lange boxen, sehen nicht ansatzweise so aus wie er.
Richtig, und gerade auch mit seiner Körpergröße, also je größer ein Mensch ist, desto schwieriger ist das ja alles motorisch für einen und ein Mann dieser Größe, also das ist schon eindrucksvoll. Und ich denke, er kann sich halt auch weiter noch steigern. Warum denn nicht? Ne? Und das ist ja eigentlich schnelle Hände, Power, gewisse Robustheit, da ist ja ein Selbstbewusstsein, da ist ja eigentlich alles da, was ein Boxer braucht. Ne? Und ich finde, das ist schon aufregend, der Mann.
Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, dass das nicht ansehnlich ist. Ich sage nur, die mangelnde Deckung könnte ein Problem werden.
Absolut, absolut, ja. Natürlich, klar. Also, schon ein Top-Heavyweight-Prospekt. Also, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil ich sehe da jetzt so keine richtigen Limitationen. Ich sage jetzt nicht, dass der gegen Joshua gewinnt oder sowas. Nein, aber das ist schon aufregend, der Typ. Ich meine, vor wem soll der denn wirklich Angst haben? Weiß ich nicht. Also, schon nett.
kann man interessante Kämpfe auf jeden Fall mit ihm machen. Auch englische Duelle natürlich, ne? Huey Fury gibt's. Auch gegen Nick Webb, den man da vorgesehen hat. Da kann man einige, so Joe Joyce, ach, da gibt's interessante Sachen, die man da noch mit ihm machen kann.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke auch, weiß es ich, Dubois, Huey Fury, glaube ich, würde er schon packen. Also das sind so Leute, die wieder packen, auch so ein David Price oder sowas. Glaube ich nicht, dass er da große Probleme mit hätte. Ne? Die Frage ist halt, was ist, wenn es da irgendwie so an die Top 5 geht, ne? Dann wird es sicherlich The Joyce, Chisora White, Joshua Fury, der ist natürlich schon noch in meiner andere Liga, aber so alles andere würde ich ihm auf jeden Fall.
Ja, so ein David Price wäre jetzt eigentlich ein guter Step. So aus der Logik raus. Auch ein großer Mann, der hart zuhauen kann, der jetzt aber hinten regelmäßig zusammenbricht. Eigentlich wäre das ein guter Step. Gut ausgebildet.
Ja.
Würde ich gern sehen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Wardley, finde ich aufregend einfach. Das ist spannend. Es ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Radar haben muss. Weil, an was soll er scheitern? Da ist einfach viel da und man wird sehen. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Kampf und das ist das Main Event gewesen. Alexander Povetkin gegen Dillian White. Ja, Povetkin gewann. White gewann in der vierten Runde durch TKO, sorry. Ja, was soll man zu dem Kampf sagen? Also in der ersten Runde dachte ich, ich habe Povetkin noch nie so langsam gesehen wie in dem Kampf. Also ich fand ihn extrem langsam. Ich weiß nicht, ging es euch auch so?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Sehr. Also, alles telegrafiert und er hat auch kaum was gemacht. Natürlich, also dann taumelt er da die ganze Zeit irgendwie umher. Du dachtest so, der hat irgendwelche Koordinationsschwierigkeiten. Ich weiß nicht, also irgendwie sah er komplett, also die ganze Zeit sah er komplett schlecht aus. Also ich glaube, ich habe ihn wirklich noch nie so schlecht gesehen wie in diesem Kampf.
Ja, war richtig am Struggeln teilweise, ne? Zwischendurch hat er auch, da war, ich weiß nicht, wann das zweite oder dritte Runde, der hat eine Rechte genommen von White, da genau ans Kinn, da habe ich auch gedacht, der fällt um. Aber er blieb einfach stehen, das war eine richtig krasse Hand. Das war auch Wahnsinn. Aber der war irgendwie den ganzen Kampf über am Torkeln, der Handspeed war schlecht. Und trotzdem hatte ich noch Runde 3, 4 teilweise den Eindruck, wenn der Povetkin ihn einmal richtig erwischt, dann geht vielleicht was. Aber irgendwie gefiel mir Povetkin überhaupt nicht in dem Kampf. Also von der Physis, von der Anwesenheit so, der war irgendwie, also ich meine natürlich, Povetkin Miller ist ein altes Schlachtross, ne? Der ist jetzt auch schon 41 und sicherlich nicht mehr so gut wie vor irgendwie 10 Jahren. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Das war im Hinkampf, im ersten Kampf war das auch schon nicht mehr, natürlich nicht mehr der Prime Povetkin. Aber das war irgendwie, er sah nicht mehr, er war schon auch, der war fit und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, sah man schon, dass der Zahn der Zeit so an ihm nagt, ne? Leider. Aber es war ein schöner Kampf dennoch irgendwie. Weil ich habe so überlegen, White dann ja auch war und er hatte die härteren, krasseren Treffer, aber irgendwie hatte ich auch manchmal das Gefühl, irgendwie, wenn so eine Hand könnte schon wieder landen bei White.
Ich hatte irgendwie gar nicht so das Gefühl. Nee,
so zweite, dritte Runde hatte ich das so.
Ich fand den Kampf eher so ein bisschen, also sehr einseitig. Eigentlich habe ich das schon in der ersten Runde. Natürlich hatte man immer so ein bisschen vielleicht auch eher die Hoffnung, dass es spannender wird oder dass da irgendwas anderes passiert als so der normale, das normale Narrativ. Ich meine, dass die meisten, auch die Wettquoten waren ja eigentlich so, dass Dillian White der Favorit war, im ersten Kampf und vorzeitig gewinnt. Darauf haben ja so die meisten sozusagen gesetzt, weil einfach alle die Konditionen von Povetkin kennen, wenn es so zu den späten Runden geht. Aber irgendwie, also White hat sich natürlich auch umgestellt, das darf man halt nicht vergessen. Und Povetkin kam damit anscheinend auch nicht klar oder hat es irgendwie auch nicht erwartet, weil White hat ja viel länger geboxt und hat sich auch nicht mehr so nach vorne fallen lassen, hat eher auf Distanz geboxt, auch sehr ruhig. Hat, auch wenn er die Chance hatte, Povetkin angeklingelt, war sich ein bisschen zurückgenommen und sich da nicht ausgepowert, sondern einfach so ruhig in sich weitergeboxt und gewusst, ich werde ihn noch ausnocken, auch wenn es jetzt nicht so, ich muss jetzt nicht auf ihn losstürmen, ich werde ihn aber noch ausnocken, so ungefähr hatte man das Gefühl. Also ich fand, also White hat mir echt so gut gefallen, auch wenn beide wirklich wilde Schwinge auch teilweise so hatten, aber White hatte einfach die bessere Linie, hat das Tempo bestimmt, ist dominant aufgetreten und Povetkin kam auch gar nicht in den Mann rein, um überhaupt irgendwie seine Aufherzhaken oder irgendwas anzubringen. Also er war ja wirklich auf Distanz. Er hat halt immer von außen extrem weit seine Schwinger ausgeholt, die ja. jeder sieht, der irgendwie ihn anguckt. Also das war ja wirklich gar nicht irgendwie überraschend, sondern Dillian White hat das alles auch geblockt, so weil er das schon vorher alles gesehen hat. Aber irgendwie, klar, ein paar gute Sachen hat Povetkin, ein paar Mal hat ja ihn auch getroffen, hat ein gutes Kinn bewiesen, klar, irgendwie auch in der zweiten Runde, da hat er eine gute Linke getroffen, da ist er jetzt nicht gleich umgefallen und so. Aber irgendwie hatte ich da sehr schnell das Gefühl, dass das einfach Whites Kampf ist und dass davon dass Povetkin K.O. gehen wird, weil er einfach schon am Anfang so die ganze Zeit getaumelt ist. Ich weiß,
auch wenn man ihn, er sah auch, fand ich, von der Muskulatur und so, er sah nicht so wirklich, im ersten Kampf sah er noch besser aus körperlich, fand ich. Also er wiegt jetzt wirklich nicht für mich absolut in Shape. So. Das
aber White
kann vielleicht
schon,
auch täuschen, ne? Aber das wirkte nicht. Vielleicht ist es auch Alter und so, aber der Trainingszustand wirkte jetzt auch nicht, als wäre er bei 100%. Schwierig, ne? Insgesamt kann man natürlich sagen, im Kampf fand ich schon, dass man sah, dass Povetkin schon eigentlich der bessere Boxer ist. Aber irgendwie, ich glaube, wenn du einfach alt bist, vielleicht nicht in Topform bist und nach Covid-Erkrankung und so, dann ist passiert halt das, was passiert ist. Und ja, er sah einfach aus wie echt wie ein alter Mann. So, ja.
Ja. Aber was ich noch cool fand bei White, dass er in so einem Marvin Hagler, Rest in Peace, Kampfmantel da in den Ring gegangen ist. Das fand ich irgendwie ganz cool so, als Andenken quasi. Und am Ende natürlich auch Dillian White, auch wenn ihn vielleicht nicht jeder mag, aber ich finde eigentlich das auch immer recht unterhaltsam. Er hat auf jeden Fall Gentlemanship, Sportsmanship gezeigt, weil als Povetkin da angeschlagen war, da hat er ihm ja extra seinen Stuhl aus der Ecke zu Povetkin getragen quasi, dass er sich halt auf den setzen kann und ihm da irgendwie noch Wasser irgendwie gegeben oder irgendwie auf seinen Kopf geschüttet. Also er hat sich da schon sehr, sehr fair verhalten und das fand ich echt cool. Also das hat er bei mir ein paar Sympathiepunkte auf jeden Fall dazu gewonnen. Aber auch so hat er einfach gezeigt, dass er seinen Stil auch ein bisschen, dass er dazulernen kann, seinen Stil umstellen kann und dass er halt auch überhaupt so eine krasse Niederlage einfach wegmachen kann, so gut sich präsentieren, so tun. Also er hat ja so geboxt, als gäbe es diese Niederlage gar nicht. Er hatte ja gar keinen Respekt oder hat auch nicht langsam begonnen, sondern er wusste, er stürmt da rein, macht den Kampf und Povetkin hat halt so geboxt, wie er das irgendwie auf der Pressekonferenz so gesagt hat, ja, er wird da ein bisschen vorsichtiger und nicht gleich den K.O. suchen. Im Endeffekt hat er das ja auch gemacht, also er hat einfach viel zu viel auch abgewartet, finde ich so, hat White viel zu sehr den Kampf überlassen von Anfang an, was gar nicht gut ging dann auch, weil hat man ja gesehen, also wenn du da dich so ein bisschen mehr zurücknimmst, dann, ich glaube, Povetkin hatte mehr Respekt, K.O. zu gehen als White anscheinend, weil er ja selbst vorher im ersten Kampf zweimal unten war und er wollte wahrscheinlich nicht nochmal sehr schnell was kassieren, deswegen war er halt ein bisschen vorsichtiger so am Anfang. Aber man muss sagen, also von Povetkin, also einen dritten, wollt ihr noch einen dritten Kampf sehen, weil das ja so ein bisschen so im Raum dann stand? Also ich brauche keinen dritten Kampf. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie der ausgeht, wenn ich nicht wieder falsch liege an meiner Prognose.
Ich meine, kann man machen, aber
nicht sofort. Nicht.
Wenn ich der Freund von Povetkin wäre, würde ich sagen, komm, mach noch irgendwie ein, zwei Dinger in Russland, dass du nicht geschlagen irgendwie abtrittst und dann lass gut sein, Junge, so, weil
ja.
Er wiegt einfach alt. Ne? Sicherlich mag es sein, dass man ihn noch wieder ein bisschen besser hinkriegt in Form, aber welche Elite oder Top-Leute sollte er schlagen noch? Also, ich weiß nicht. Ich denke, da wäre er eine fantastische Karriere gehabt, da wäre wahrscheinlich es an der Zeit zu gehen vielleicht. Ne? Aber ich meine, er ist halt Sportler, er hat wahrscheinlich noch Bock drauf. Ja, und White, schöner Sieg auf jeden Fall. White ist halt auch super gefährlich mit den Händen, auch diesen wilden Schwingern, die er teilweise schlägt, die auch teilweise knapp vorbeigegangen sind an Povetkins Kinn. Ja. Und wenn solche Bomben können bei fast jedem einschlagen, da wird es natürlich eng. Ne? Und das macht ihn halt zu einem Mann, den man gegen jeden einfach gerne sieht, weil eine gewisse Gefahr strahlt er halt aus. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es bei ihm dann weitergeht. Aber es sind im Grunde zwei Jungs, die ich immer gerne sehe. Und aber nochmal, muss es nicht unbedingt sein. Gut, das wäre es dann auch soweit mit dem Event. Zwei Veranstaltungen, die wir zumindest kurz erwähnen wollen, gibt es noch im Rückblick. Das ist einmal eine Veranstaltung in San Juan, in Puerto Rico. Samira, hast du den Kampf gesehen von Amanda Serrano gegen Daniela Romina Bermudez?
Nein. Was soll ich dazu noch sagen? Also.
Auf jeden Fall gewann Amanda Serrano durch K.O. in der 9. Runde. Und ja, sie gilt ja auch eigentlich als eine der mitbesten Frauen in der Boxwelt oder stärksten Frauen, die es so mitgibt. Und dann gab es noch ja eine Überraschung in Russland. In Jekaterinburg gewann Tabiso Michuno gegen den von uns auch so hochgelobten Jewgeni Tischenko nach Punkten. Also das ist ja schon relativ, ja, was eine Überraschung gewesen. Ich meine, im Schwung ist halt auch der übelste Veteran, ne, der auch ja anderen Leuten schon den Zahn gezogen hat, wie irgendwie Durdula oder Eddie Chambers oder so früher. Und ja, und gegen Lebedev gewonnen hat, aber dass der dann gegen den Tischenko gewinnt, stark, also Respekt. Auf jeden Fall ist er jetzt WBC Cruiser Council Silver Title Belt East-West Champion oder sowas. Auf jeden Fall, nein. Ja, auf jeden Fall recht eindrucksvoll, den Schunu. Also das hätte ich nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, der Tischenko macht das schon, aber Schunu ist natürlich halt auch ein Brett, ne, den man erstmal besiegen muss. Gut, gut. Dann wäre es soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da gibt es am 31. März eine Veranstaltung in Newcastle, New South Wales, Australia. Da kämpft Tim Tzu, der Sohn von Kostja Tzu, der ja auch eine krasse Boxlegende ist, kämpft ja in einem australisch-irischen Duell gegen Dennis Hogan. Hogan auch ein ja solider Mann, den Charlo zuletzt verloren hat. Ein guter Step-Up-Kampf für Tim Tzu, den ich wirklich eindrucksvoll finde. Also der ist auch jemand, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss im Welter. Aber ich glaube nicht, dass Tim Tzu große Probleme haben wird mit Dennis Hogan. Also da wird es einen klaren Punktsieg oder irgendwie einen K.O. in mittleren oder späten Runden geben. Alles andere wäre dann doch ein wenig überraschend. Und die nächste Veranstaltung, auf die wir eingehen werden, findet in Dubai statt, im Caesars Palace. Wo ist das Caesars Palace? Natürlich in Dubai. Man denkt ja eigentlich immer an Las Vegas, aber in Dubai scheint es auch so ein Ding zu geben. Und da kämpft, ja, Jermell Herring gegen Carl Frampton. Das ist ja wahrscheinlich doch so der aufregendste und engste Kampf am Wochenende. Die Buchmacher sehen den Kampf nahezu ausgeglichen. Carl Frampton leichter Favorit. Es geht um den WBO-Titel im Superfedergewicht. Ja, also wie gesagt, Frampton ist irgendwie minimaler Favorit bei den Buchmachern. Ich bin nicht sicher, wer da gewinnt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde vom Bauchgefühl mit Herring gehen, obwohl er leichter Außenseiter ist, dass er irgendwie so ein Punktsieg über Frampton einfährt. Aber kaum zu sagen, finde ich. Oder würdet ihr euch zutrauen, da irgendwie eine Prognose abzugeben?
Nee, da bin ich raus.
Ich kann es auch würfeln, ne?
Ja, so ungefähr.
Also, ich bin jetzt auch vorsichtig mit meinen Prognosen. Aber ja, trotzdem kann man sagen, dass es natürlich ein sehr spannender Kampf ist. Ich meine, Carl Frampton ist natürlich der technisch krassere Boxer, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass er 1,65 ist und Herring ist erstens Rechtsausleger, zweitens ist er 1,78 groß und drittens hat er eine Reichweite von 1,83. Also das ist so ein krasser physischer Unterschied, den es dann für Carl Frampton dann zu überwinden geht. Und ich Zweifel da. Also natürlich ist es der bessere Boxer, aber ich weiß nicht, wie er diese Distanz so, wenn Herring, der boxt doch gerne lang und klammert gerne den kleinen Mann ab, wenn er in ihn reinkommt, so wie gegen Jonathan Oquendo in seinem, als er gegen ihn geboxt hat, und wenn er das Gleiche halt bei Carl Frampton macht, der natürlich ein bisschen wendiger ist und sich da vielleicht auch leichter rausdrehen kann, aber trotzdem wird er die ganze Zeit dann unterbrochen, wenn er irgendwas ansetzen will. Oh, das ist echt schwer, glaube ich. Der Größenunterschied, ich glaube, dadurch, dass einfach dieser physische Unterschied so krass ist, würde ich auch leicht mit einem Punktsieg für Jermell Herring gehen, weil ich nicht weiß, wie Frampton das machen will. Und weil ich auch denke, dass der da vielleicht ein bisschen mehr Power hat. Aber beide sind jetzt auch keine Über-Knockouter. Deswegen wird es wahrscheinlich auch über die Runden gehen. Aber ist auf jeden Fall ein enger Kampf und Kopfstoßgefahr und so im Infight bei Herring auf jeden Fall. Er ist ein guter Mann. Und dadurch, dass er lange Arme hat, kann er lang boxen. Er kann mit seinen langen Armen den Mann dahin platzieren, wo er ihn haben will. Und wenn er das Gleiche halt mit Frampton macht, so, dann ist es halt schwer, dagegen anzukommen, sagen wir so. Es ist ein sehr enger Kampf, aber ich sehe auch leichte Vorteile für Herring.
Ja, die Buchmacher sehen es nicht so. Und wer da recht hat, das werden wir dann nächste Woche besprechen. Ansonsten auf der Karte vielleicht noch erwähnenswert Zanko Stuarov gegen Tyrone McKenna, vielleicht, ja, auch ein ganz netter Kampf, oder Donny Nietes gegen Pablo Carrillo. Nicht so uninteressant. Oder dieser Dursin bei Kulakmet gegen ein 2-0-Mann kämpft gegen ein 20-0-Mann. Aber dieser Dursin bei Kulakmet, der scheint doch schon eine ziemliche Rakete zu sein. Aber abwarten, einfach vielleicht die Karte angucken und dann werden wir da nächste Woche mehr drüber reden. Dann gibt es ja noch eine Veranstaltung in Usbekistan, die wir einfach mal erwähnen wollten, die vielleicht auf DAZN zu sehen sein wird. Wir haben jetzt bei DAZN noch keine Vorschau gesehen, aber bei Boxrec steht, die wäre auf DAZN zu sehen. Und zwar, da ist der Hauptkampf von Murodion Akhmadaliev. Der kämpft gegen Ryosuke Iwasa oder Iwasa. Und dieser Akhmadaliev scheint doch ein sehr starker Mann zu sein. Und ja, wie eigentlich alles, was aus Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, irgendwas kommt. Da hinten kommen gefühlt irgendwie nur krasse Kämpfer her. Aus diesen ganzen Ländern Dagestan. Da im Kaukasus da hinten. Das ist ja Wahnsinn, was da an Leuten herkommt. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, zum Beispiel gefühlt kommen für mich, ist nicht so, es kommen aus Georgien gute Boxer, aber da kommen irgendwie, ja, irgendwie, was da hinten aus dieser Region an Kämpfern kommt, das ist schon Wahnsinn. Und ja, kann man sich angucken, vielleicht wird es auf der Zone zu sehen sein, das werden wir dann sehen. Das wäre es dann soweit mit der Vorschau. Kommen wir zu den News.
Nachrichten.
Was habt ihr denn da so zusammentragen können?
Ja, also Sauerland geht eine Kooperation mit Eddie Hearn ein und zieht wahrscheinlich auch deswegen nach England erstmal. Also es wurde gesagt, oder die Bild berichtete das. Und ja, unter anderem auch wegen den Corona-Maßnahmen in Deutschland und dass man deswegen hier keine Veranstaltung machen kann, weil ja keine Zuschauer erlaubt sind, und dass Team Sauerland deswegen nach England geht, wobei sie auch davor nicht wirklich viele Veranstaltungen in Deutschland gemacht haben. Das ist ein Vorwand.
Als ob man in England jetzt irgendwie im Wembley-Stadion kämpfen könnte mit vollen Zuschauerringen.
Also. Ja, aber anscheinend hoffen sie das irgendwie doch. Also sie plant es schon, dass man Mitte des Jahres mit Eubank ein Fußballstadion voll machen kann auf der Insel. Also das plant Sauerland schon. Also sie denken, dass das da dann eher machbar ist als hier. Ob das dann so aufgeht, ist natürlich dann eine andere Frage. Aber im Endeffekt, ja, heißt es ja dann für die Boxer oder die deutschen Boxer, die dann noch bei Sauerland sind, wie Dennis Radouan oder Abbas Barau, ich glaube Sophie Alisch, die wurde zwar nicht erwähnt, aber ich glaube, sie müsste eigentlich auch noch bei Sauerland sein, habe ich zumindest nichts anderes gehört. heißt es ja dann, dass die auch besser, also übertragen, eine Bühne bekommen, wo sie dann halt auch im Fernsehen irgendwie international übertragen werden. Das ist halt der Vorteil an dieser Kooperation. Aber im Endeffekt heißt es ja auch, dass Sauerland komplett eigentlich gar kein Interesse mehr hat, dann in Deutschland großartig dann was zu machen, weil warum sollte Eddie Hearn überhaupt nach Deutschland kommen? Also so, warum sollte der hier überhaupt irgendwas veranstalten? So, das ist ja halt, ja, eigentlich so, oder? Wie empfindet ihr die Nachricht? So, ich weiß nicht.
Ja, das ist irgendwie keine Nachricht, oder? Ob man jetzt irgendwie da ein bisschen mit denen zusammenarbeitet oder nicht, dass man jetzt in Eigenregie in England ein Fußballstadion vollkriegt. Also sicherlich, es gibt auch kleine Stadien, ne? Also wenn man jetzt irgendwie so ein 1000-Mann-Stadion oder, keine Ahnung, auf jeden Fall ein kleines Stadion, vielleicht möglich, aber das Sauerland in einem eigenen, von ihnen veranstalteten Event, ein richtig großes Fußballstadion, also reden wir irgendwas, ein großes Stadion irgendwo in London oder Newcastle oder so, Vollmacht mit Eubank, das sehe ich so nicht und auch sie in diesem Sommer nicht. Also ich glaube, das ist eher so Spinnerei vorgeschoben. Da ist irgendwie die Meldung ist irgendwie größer gemacht, als sie wirklich ist, weil ich meine, deren Kerngeschäft ist halt, was sie noch haben, so ein bisschen England, irgendwie ein bisschen im Norden. Aber die sind ja auch nicht mehr wirklich relevant. So.
Also vor allem nicht in Deutschland.
Ja. Naja, woanders schon, aber ich meine, ja. Man hatte auch nicht das Gefühl. Also hier steht, dass am 1. Mai schon ein Kampf von Chris Eubank terminiert ist und das im Rahmen von dem Schwergewichtsfight zwischen Derek Chisora und Joseph Parker. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass Corona nicht in England statt, also dass es da nicht gibt, ne? Also okay, wir sind jetzt nicht alle in auf Gibraltar oder der Halbinsel Gibraltar, wo irgendwie alle was als Covid-frei gilt, aber ich meine, so voraussehbar ist die Situation halt in keinem Land, ne? Die Entwicklungen sind halt überall sehr schwierig einzuschätzen und ich glaube, jetzt natürlich macht es Sinn, wenn du mit Eddie Hearn kooperierst, dass du dann auch vor Ort in England bist, weil du dann viel besser mit ihm zusammenarbeiten kannst und wenn dein größter Star, den du unter Vertrag hast, halt aus England kommt mit Eubank Jr., dann macht es halt auch Sinn, wenn du da vor Ort bist. Das ist halt die News, aber für den deutschen Boxsport ist das jetzt nicht unbedingt eine gute News, würde ich sagen. Aber es halt, heißt halt irgendwie noch mehr so Verabschiedung, so eigentlich komplett gar kein Kerngeschäft mehr in Deutschland. Außer, dass sie zum Glück noch die Boxer mitnehmen, die sie halt haben, die Deutschen, die dann halt in England boxen. Aber im Endeffekt verlässt man ja quasi dann den deutschen Boxmarkt.
Ja, was man ja eigentlich sowieso schon getan
hat. Was man schon getan hat, ja.
Oder man verlässt das sinkende Schiff. Streng genommen ist es ja in dem Sinne auch keine wirkliche Meldung, in dem Sinne, weil belehrt mich eines Besseren. Hat Sauerland in den letzten 2 Jahren hier wirklich noch einen Faktor gespielt? Den Rang hat der SES den abgelaufen.
Ja, das hat man ja auch gesehen. Ne? Also früher hätte der Kampf zum Beispiel Baru gegen Jack Holscher, der wäre allein aufgrund der Macht von Sauerland, glaube ich, hätte Baru das All Day bekommen, aber wie die Macht schwindet, da kriegen die nicht mal mehr die Urteile. Und
ja, es war ja auch ein Argon-Event. Ich meine, das haben sie ja nicht selbst ausgerichtet. Ich meine, sie haben ja nicht mal das irgendwie selbst veranstaltet, ne? Es ist halt, das sagt ja auch schon alles irgendwie. Und ja, dann muss man halt gucken, wie man halt dann die deutschen Boxer unbedingt dann woanders vermarkten kann, ist halt auch nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. So. Aber ja, wird man sehen. Aber international ist es wahrscheinlich eine ganz gute Entwicklung. Für den deutschen Boxsport ist das halt eigentlich nicht so eine gute Nachricht. Würde ich einfach mal so einschätzen. So, weil für die Boxer, wenn die in Deutschland halt nicht mehr präsent sind oder hier auch nicht mehr boxen und es keiner mehr mitkriegt und sie hier halt sich keinen Namen machen, dann gehen die halt auch unter. So. Und die Engländer haben so viele eigene Boxer quasi, die es einfacher haben, da anzukommen. Da wird es halt schwer so. Wenn du da kein Überausnahmeboxer bist, da irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, so als Deutscher, ist schon schwer. Da müsste schon Graziano Rocchigiani sein. Oder so. Aber ja, werden wir sehen, auf jeden Fall. Ja. Dann gab es noch eine News, dass Istvan Kovac neuer IBA-Generalsekretär ist. Sagt euch der Name noch was?
Jawohl.
Istvan Kovac? Was verbindet ihr damit?
Ich denke gerade an einen Fußballer, aber...
Ja, Niko Kovac wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, nee, danke. Der ist es nicht. Aber es wäre auch gut.
Ja, aber dann vermute ich mal wahrscheinlich so aus den goldenen Zeiten der 90er. 2000er? Deutschland, Universum, irgendwas in der Richtung?
Universum auf jeden Fall. Okay. Ja. Also der war früher auch bei Universum und war halt in der Zeit ungarischer Boxer, Olympiasieger, Ex-Weltmeister und ja, man kennt ihn halt noch so, er war halt in dieser riesigen Universum-Truppe, wo es noch echt krasse Boxer in Deutschland gab. Ja. Und dann gab es noch eine nicht so schöne Nachricht für Gervonta Davis, dem angeblich eine mehrjährige Haftstrafe droht, weil er in einen Unfall verwickelt war und dann irgendwie Fahrerflucht begonnen haben soll oder begangen haben soll. Und ja, das wurde jetzt irgendwie aufgeklärt. Es gibt irgendwie Videoaufnahmen und so, da wird er jetzt belastet. Und ich glaube, er hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis. Also alles spricht gerade so gegen ihn. Und da muss man jetzt sehen, ob er da irgendwelche, was da dann so für eine Strafe bei rauskommt.
Ja, man muss ja irgendwie mit seinem Lamborghini in ein anderes Auto gefahren sein. Das Video ist ja auch bei YouTube zu sehen.
Etwas zu schnell, ja, wahrscheinlich.
Inwieweit er da verurteilt wird, ist halt übel für seine Karriere, ne? Also,
ja.
Also wie es zu lesen war, also ein Jahr sollte er wohl ziemlich sicher einfahren. Und dass jetzt so vielleicht auch für ihn ganz, ganz große Zahltage anstehen, ist halt schon ein bisschen übel. Weil für ihn sind ja eigentlich, ja, er ist im Leichtgewicht, ja, wären sicherlich tolle Kämpfe gegen Lopez oder sowas möglich. Und wenn er dann jetzt einfährt, dann ist es auf jeden Fall richtig, richtig hart und übel für seine Karriere.
Ja, das stört auf jeden Fall. Also wenn er, meint er, ja, wenn er wirklich ins Gefängnis kommt, ist das halt schon ein ziemlich krasser Einbruch. Dann weiß man auch nicht, wie er da wieder rauskommt und ob er da dann noch so die Leistung bringt, die er vorher hatte. Ne? So, aber muss man.
Ach so, meinst du das?
Ich ja, ja, gerade, also ich meine, was macht er
aus dem Gefängnis rauskommen, ja hoffentlich nicht irgendwie illegal.
Nein, ich meine, ob er da dann wirklich noch so sein Programm durchzieht. Ich meine, keine Ahnung, ob der jetzt so ein Luxusgefängnis dann bekommt mit eigenem Gym und so und perfekten Sparringspartner. Ich glaube jetzt auch nicht so. Deswegen dein Körper, also der körperliche Verfall ist wahrscheinlich dann schon, muss man mit einbeziehen. Man kann sich da nicht so gut vorbereiten, glaube ich. Also es ist schon schwer. Aber er ist ja anscheinend schon öfter auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ne? Auch wegen Körperverletzung steht hier so ein bisschen, ja. Sollte ein bisschen vorsichtiger sein demnächst.
Ja.
Seine Karriere
irgendwie. Nicht Leute über den Haufen fahren oder einfach irgendwie verletzen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen einfach wegfahren. Das ist, glaube ich.
Wenn das so
ja.
stimmt, wie es wenn da geschrieben so stimmt, wird, dann
ist das schon richtig scheiße.
Da fährt ja. er vielleicht auch nicht so unrecht ein. Ne?
Ja. Ja, mit dieser Nachricht hat auch die nächste Nachricht ein bisschen was zu tun, weil Ryan Garcia hatte ja eigentlich immer Gervonta Davis so als Wunschgegner geäußert, gegen den er gerne boxen würde. Das ist wahrscheinlich jetzt in noch weitere Ferne gerückt. Aber auch die WBC hat was dagegen, weil die WBC jetzt den Kampf gegen Javier Fortuna angeordnet hat. Und deswegen, muss er sich halt erstmal jetzt gegen andere Leute beweisen, weiter beweisen, bevor er dann wirklich mal so einen ganz großen Kampf bekommt. Aber gegen Davis, ja, das ist jetzt sowieso alles noch sehr fraglich, und ob das überhaupt noch kommt und wann dann. Und ja. Und gab es noch eine News? Ach ja, natürlich. Ja. Die Boxlegende.
Der goldene Junge.
Ja, ist back. He is back.
Again.
So, ich meine, wie oft sagen wir das noch? Also ich glaube, die kommen alle wieder zurück. Also langsam so Mike Tyson, Roy Jones, Amanda Oliver, keine Ahnung, wer kommt da noch alles? Auf jeden Fall Oscar De La Hoya kündigt sein Comeback an. Ich glaube, das hat er schon mal gemacht vor kurzem.
Das hat er schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal gemacht.
Aber mindestens. Jetzt halt nochmal und anscheinend soll das jetzt wirklich ernsthaft sein und irgendwie hat er doch den Namen Floyd Mayweather ins Spiel gebracht.
Ja, weil er da meistens Geld kriegt. Wahrscheinlich hat er sehr viel Geld vernichtet. Als Promoter ist es ja auch nicht mehr so erfolgreich gewesen wie am Anfang. Wahrscheinlich auch ziemlich viel Geld verbrannt worden oder durch in Körperöffnung hineingezogen worden. Oder wie auch immer man das ausdrücken mag.
Ja, und Canelo.
Joe Rogan hat mal gesagt, Cocaine ist a hell of a drug, so, ne, wo er wie irgendwie so irgendwie.
Ja, und Canelo ist halt weg, ne? Es ist halt so, ich meine, das ist auch negativ für ihn.
Wahrscheinlich würde ich einfach mal vermuten, hat er einfach Geldprobleme, ne? Und wenn ich mir die zuletzt so bei Veranstaltungen angesehen habe, also nichts gegen Oscar De La Hoya, aber ich glaube, sein Stil altert nicht gut. Er sah in den letzten Kämpfen auch schon nicht mehr toll aus. Und jetzt so vollkommen out of shape, was er ja auch nicht mehr wirklich ist. Boah, weiß ich nicht. Ja, hat er nicht noch gegen Shaquille O'Neal mal so einen Showkampf gemacht vor x Jahren? Ja, ja. Der sah auch schon nicht gut aus.
Shaquille O'Neal aber auch nicht.
Nee, aber dafür, dass er kein Boxer ist, also, weiß ich nicht.
Bist du also nicht so begeistert?
Also, ich weiß nicht. Also, ich denke, er braucht einfach Geld. Ja, und deswegen wird er so Namen wie Floyd Mayweather oder so in den Ring werfen oder, weiß ich nicht, wer käme denn noch in Frage? Irgendwer halt.
Ricky Hatton?
Vielleicht irgendein Twitch- oder YouTube-Superstar oder so.
Ja, ging.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Vielleicht finanziell, aber ich glaube, boxerisch kann man da einfach genau nichts mehr erwarten, weil da ist einfach nichts mehr da.
Ja, er hat halt gesagt, Mike Tyson hat mich verdammt ins...
Ja. Ja, dann soll er halt gegen Mike Tyson kämpfen, der gute Mann. Ja, aber das, glaube ich, würde nicht mehr gut aussehen. Vielleicht gegen Roy Jones, das wäre sicherlich vielleicht eine Option. Der sah ja wirklich verheerend aus, aber ich glaube gegen Tyson oder so. Ja, aber auch gegen Floyd. Floyd sieht immer noch fit aus, sieht immer noch in Shape aus. Die Karriere ist auch noch nicht so lange vorbei, also das würde verheerend enden für De La Hoya. Also er wird ihn einfach, glaube ich, binnen kürzester Zeit, wenn er will, der Floyd schwer zerstören, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass De La Hoya, ich weiß nicht, der sieht einfach nicht mehr in Shape aus. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre ein Kampf, wie hieß doch mal der Superstar aus England, aus den 90ern, der kleine Mann, der heute so...
Prinz Hamid?
Ja, das wäre ein Kampf. Den würde ich sehen, das würde ich mir angucken. Nassim Hamed gegen Oscar De La Hoya heute. Warum denn nicht, oder? Robert, was denkst du?
Ja, beide im Cruisergewicht, warum nicht?
Ja, vielleicht sogar im Schwergewicht mittlerweile. Warum nicht, ne? Also das wäre sicherlich ein Ding, das könnte man machen. Aber verheerend anzuschauen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie Tyson und Holyfield nochmal drüber nachdenken. Holyfield ist ja auch noch nicht ewig raus, sieht auch immer noch gut aus, ist sicherlich so solide in Shape. Kann ich mir schon noch vorstellen, dass er irgendwie in den Ring steigt gegen Tyson nochmal so Spaß. Aber ich glaube, De La Hoya ist wirklich richtig krass außer Form und weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er nochmal irgendwie gut aussieht gegen gute Leute. Also das, ja, weiß ich nicht. Ob der aktuell gegen irgendwie diesen YouTube-Star, diesen Logan Paul überhaupt gewinnen würde, wäre ich mir auch nicht so sicher. Einfach aufgrund seiner Form. Weil, ja... Geld. Und Kokainum.
Ein schöner Gut. Film.
Sonst haben wir eigentlich auch nichts mehr groß zu sagen in dieser Folge, oder? Robert?
Nö, ich habe auch nichts mehr. Und Samira ist gerade leider bei uns aus dem Programm rausgeflogen, sehe ich gerade.
Deswegen wird es auch keine Verabschiedung geben.
Nicht von Samira, aber wir verabschieden uns in ihrem Namen.
Genau, und lasst die Finger von dem Kokainum. Sonst teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter und kritisiert uns weiter fleißig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Liebe Hörer, bis dahin, Servus.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de